bevor ich mit der Verkündigung anfange, kurzer Nachtrag, das Bild mit der Rose vorhin. Die Rose gilt natürlich auch allen Frauen und Müttern, die in großen Nöten stecken mit ihren Kindern. Die Rose gilt auch den Müttern, die Kinder verloren haben. Die Rose gilt auch den Frauen, die gerne Mütter wären. Ist mir einfach noch gekommen, so. Und wir haben ja begonnen, diesen Lobpreis mit dem sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis. Das ist eine wichtige alte Tradition, insbesondere in evangelischen und katholischen Kirchen. Und in den Freikirchen wird es oft nicht so praktiziert. Wir sind ja frei. Aber das ist eine gute Tradition. Und bei diesem Glaubensbekenntnis geht es im Wesentlichen um das Apostolikum, um den Bereich auch der göttlichen Dreieinigkeit. Ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn, Heiligen Geist. Dann kommt noch am Ende so auch die Kirche dazu. Etwas kommt nicht, es kommt zu Recht nicht. Steht nirgends, ich glaube an die Heilige Schrift. Weil die Bibel ist nicht Gott. Die Bibel steht unter Gott. Aber es ist das wichtigste und zuverlässigste und beste Dokument über den christlichen Glauben. Und wir können froh und dankbar sein, dass es einen gab, der das so auf dem Herzen hatte, dass die Menschen, das Volk, die normale Bevölkerung an die Bibel kommt. Dass man die Bibel lesen kann. Und deswegen können wir loslegen jetzt auch, wollen wir eben auch heute und nächstes Mal auch nochmal etwas hören, so im Rahmen dieser 500-Jahr-Feier Reformation. Auch wenn von Martin Luther zu den Freikirchen, das war nicht so ein direkter Weg, das war so ein bisschen so ein kleiner Umweg. Aber wir haben bei allen Schwächen, die dieser Mann definitiv hatte, und sollte jemand da sein, der ein ausgesprochener Luther-Fan ist, dann informier dich mal über die dunklen Seiten des Martin Luthers, dann wirst du wieder eingenordet. Aber das ist nicht der Schwerpunkt, sondern was er wirklich auch gewirkt hat und was er Gutes gemacht hat. Das erste Lied, welches wir gesungen haben heute, war, nicht was wir gesungen haben, sondern was, ich habe es mir notiert, was wir gehört haben, also für die, die nicht geredet haben um 10 Uhr. Die anderen weiß ich nicht, aber die, die ruhig waren, die haben das gehört. Dieses Lied hieß Ich glaube an dich. Stimmt's? Ich glaube an dich. Und da wäre natürlich Martin Luther dabei gewesen. Genau, das mit dem Glauben, das war ihm wichtig. Es gibt ja diese Solis oder Solas, ganz verschiedene Begriffe. Und ich habe ja gesagt, ich würde gern und ich werde auch eine kleine Reformationstrilogie, so ein Dreiteiler predigen. Letztes Mal ging es um die Gnade. Sola Gratia, und heute eben der Glaube. Und deswegen hat es gut gepasst am Anfang. Da waren sehr gute Aussagen drin in diesem Lied, tiefe Aussagen, wichtige Aussagen. Allein der Glaube, heute am 14. Mai, darüber möchte ich sprechen, nächstes Mal dann über die Schrift, die Heilige Schrift, die Bibel und wie wichtig sie ist und wie zentral sie ist für unseren Glauben und auch für unsere Kirchen und Gemeinden. Aber heute eben nun zu diesem zweiten Punkt einige Gedanken, allein der Glaube. Ich möchte jetzt keinen Bibelarbeit über Glauben erhalten oder so. Da habe ich erstens schon ein paar Mal gemacht und da kann man nicht immer wieder was hören, selbstverständlich. Wir kennen möglicherweise auch solche wichtigen Definitionen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. So, das wäre jetzt die Elberfelder Version, gibt ja noch Luther, die verschiedenen Übersetzungen. Ja, wir wissen, dass Jesus mal gesagt hat, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die also, oder umgekehrt, Jesus hat mal gesagt, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann wird es euch werden. Also das bedeutet, man glaubt nicht etwas, was man sieht, sondern man glaubt eigentlich etwas, was man nicht sieht und dann sieht man es irgendwann. Und das sind ja auch diese Glaubenshelden in Hebräer Kapitel 11, diese gewaltigen Männer und Frauen Gottes, durch die er Großes gewirkt hat, wo der Satz immer beginnt, durch Glauben hat. Durch Glauben hat der. Durch Glauben, immer durch Glauben. Also Glaube ist natürlich wichtig, da die Bibel ist voller Bibeltexte über Glaube. Mir geht es aber heute ein bisschen darum, von der anderen Seite das anzugucken, einfach mal zu gucken, was meinten der Martin Luther, was hat er erkannt und was ist für uns heute noch wichtig von dem, was er damals vor knapp 500 Jahren erkannt hat. Deswegen, was verstand Luther unter Glaube? Da möchte ich etwas sagen zum Verhältnis von Glauben und Werken oder Glaube und Werke. Finde ich auch ganz interessant. Und dann eben ein paar Gedanken dann für die Praxis. Der Martin Luther hieß ja eigentlich nicht Luther, sondern Luder. Wer aufgepasst hat, Luder. Also so, Hans und so habe ich ja letztes Mal ein bisschen erzählt aus seinem Leben und von seinen Eltern und die Hintergründe so. Und er hat sich später selber Luther genannt, Luther. Und es hat einen ganz tiefen Grund gehabt. Es hat was nämlich mit einer Freiheit zu tun, die er erkannt hat. Das werde ich aber nächstes Mal kurz erwähnen, ja? Warum er sich selber quasi umbenannt hat. Das ist ja schon, man muss mir erstmal bringen, ja? Ich heiße nicht, das hatte nichts mit Luder im Sinne von negativ, du bist ein Luder oder gar nicht so. Das war ein ganz normaler Nachname. Das war also nicht das Problem, sondern der hatte mit dem Luther, das hat eine besondere Bedeutung, das hat was mit Freiheit zu tun. Und ich erinnere an letzten Sonntag und habe gesagt, im Jahr 1518 hat Luther, ja, der Martin eben, 18 Briefe unterschrieben mit Martin, der Befreite. Martin, der Befreite. Dann habe ich so Namen genannt, jetzt könnte man wieder anfangen hier. Die Befreite und da hier Mitra und Ruth und Sabine und so. Oder versteht ihr so? Das war ihm so wichtig. Er war frei geworden. Jetzt die Frage, von was? Ja. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein. So sah er aus, dass man das nochmal so ein bisschen im Blick hat. Ganz ähnlich wie sein Vater. Vom Vater Hans habe ich jetzt kein Bild, aber ich glaube, man kann merken, das ist irgendwie ein bisschen ähnlich. Und so war das auch. Und Luther habe ich auch noch erwähnt, das war eine kleine Wiederholung, formulierte die Erkenntnisse oft juristisch, präzise, als Thesen oder Artikel. Das hat er einfach so gelernt in dieser damaligen Zeit, man hat das sehr oft gemacht. Und der Artikel von der Rechtfertigung war für ihn absolut zentral, da haben wir letztes Mal was drüber gehört. Er sagt, das ist die alles erschließende und alles bestimmende und alles zusammenhaltende Mitte des christlichen Glaubens. Und eben, wenn uns das jemand fragen würde, was ist denn die alles erschließende, bestimmende und zusammenhängende Mitte des christlichen Glaubens, dann hätte ich gesagt, Jesus. Und so, dass, oh nee, jetzt kommt er mit Jesus. Der würde sagen, ja schon, aber was heißt denn das? Was heißt denn das? Ja, das ist so eine, das ist so eine Blase. Ja, Jesus. Jesus im Zentrum. Ja, was heißt's? Was heißt das? Und für ihn hieß es eben, das war dieses Zitat, dieser Artikel in seinen Worten, Gott rechtfertigt den Sünder um Christi willen, indem er im Sünder Glauben schafft. So, das war so ein bisschen dieses Zentrale für den Martin Luther. Und daraus heraus hat sich ganz viel ergeben. Er sagt doch mal an einer anderen Stelle, ganz viele, die meisten seiner Schriften, alles dreht sich so ein bisschen um diese Wahrheit, um diese Erkenntnis. Er spricht von Offenbarung, von einer echten Offenbarung, die er hatte. Und ich habe mir heute Morgen, vielleicht nächstes Mal, gucken wir da mal rein, es gab ja vor Jahren den Luther-Film im Kino gelaufen. Und da gibt es eine Szene, und die ist relativ bekannt und auch besonders, und zwar als Luther zum ersten Mal nach Rom kommt, so nach Rom. Dieser Zeit, in diesen ganzen Wirren und was da so war. Und dann kommt er in diese Stadt und dann sieht er so diesen Ablasshandel, live. Und die Leute so Geld hier, Dose rein und dann hier 10 Vater Unser auf der Stufe, auf jeder Stufe einmal ein Vater Unser und so. Und dann sieht er die armen Menschen, die sind total verarmt und geben das, was sie haben. Und dann robben die da hoch, Treppe, Stufe für Stufe und auf jeder Stufe ein Vater Unser. Und er sieht das und er macht das auch. Und irgendwann mittendrin merkt er, sag mal, was ist denn das? Und er hat auch so einen Brief, so ein Schreiben, so ein Ablassding kriegt er ja, und auch kriegst du ja, damit du das gekauft hast. Und dann oben guckt er sich das an, die Leute rutschen da hoch und dann sieht er so die Sachen, die man kaufen kann, um auch so die Höllendinge zu verkürzen und lauter. Und er merkt, was ist denn da los? Und dann verknüllt er das. Ob das genau so war, lassen wir mal dahingestellt. Aber das zeigt etwas. Ja. Das war eine Zeit, eine Religiosität, die unglaublich mit Angst und mit Unsicherheit zu tun hatte. Das ist nicht vergleichbar mit der heutigen Zeit. Heute ist es so in Deutschland, die Leute haben nicht Angst vor Gott, die glauben nicht mehr mal an ihn. Wer glaubt nur noch an Gott? Ach du liebe Zeit. Ja. Guck mal mein Auto an. Und wo ich im Urlaub war und mein Haus und mein Geld und mein, was brauche ich denn noch Gott? Du kommst mit Jesus, ich habe doch alles. Zur damaligen Zeit war Religion, war Glaube was völlig Normales. Das war drin in den Menschen, nur was für ein Glaube, was für ein Glaube. So, Martin Luther hat also angefangen, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, hat dann so eine Art Dualismus entwickelt, nämlich zwischen Gesetz auf der einen Seite und Evangelium auf der anderen Seite. Zwischen Gesetz und Evangelium, zwischen Werken, wo man etwas tut, und dem Glauben, und jetzt die Frage, was meint er mit Glaube, wo man etwas für wahr hält. So, das war so ein bisschen so eine Spannung, die er aufgebaut hat. Und im Wesentlichen wurde eben durch eine Bibelstelle, der hat ja gesagt, der hat die Bibel gegessen und so, ne, hat er gesagt, gefressen, so hat er das mal formuliert. Er hat Liebe gehabt, also wie Nahrung, der hat auch die Ursprachen und so, war ihm ganz wichtig, griechisch, hebräisch, der hat da geforscht und Bibel, Bibel, Bibel. Und später hat er gesagt, das reicht nicht, wenn ich das weiß, das müssen alle wissen. Das müssen alle wissen. Ja, und dann gab es eben diese ganzen Kämpfe gegen Obrigkeit, gegen Klerus und Papsttum und was auch da war. So, auf jeden Fall eine Bibelstelle, die war für ihn revolutionär, er kannte sie natürlich. Aber weißt, nur die Bibel zu kennen, das ist schon mal schön, wenn man die Bibel kennt. Toll, Glückwunsch, wenn du die Bibel kennst, super. Ich beglückwünsche alle, die heute hier sind und die Bibel schon mal ganz durchgelesen haben. Herzlichen Glückwunsch. Und du weißt genau, ob du jetzt beglückwünscht wirst oder nicht. Beglückwünsche aber auch die, die schon mal irgendwas in der Bibel gelesen haben oder ab und zu was in der Bibel gelesen haben. Und er hat auch die Bibel oft gelesen. Aber weißt du, man kann die Bibel lesen und man kann sie lesen. Es gibt ja Leute, die sind durchs Bibellesen zum Glauben gekommen erst. Es gibt auch Leute, die sind durchs Bibelstudium vom Glauben abgefallen. Ist ja auch verrückt. Das heißt also, das Buch an sich ist das eine, aber das andere ist immer die Haltung des Lesers, die Haltung des Menschen. Und er war in diesem Ringen, in diesem Kämpfen und dann stieß er wie so oft halt im Römerbrief, er hatte ja auch Vorlesungen gehalten auf diese Passage und die zeige ich euch mal. Das war so das Original, 1522, das sogenannte September-Testament, Römer Kapitel 3 und hier das vierte Kapitel. Schau mal, wie man da gelesen und geschrieben hat, vierte, I-E-R-D, das vierte Kapitel. Das war einfach eine andere Zeit, ja. Von der Sprache her und so, anderes Deutsch, ein bisschen alt, Lutherdeutsch ist sowieso ein bisschen anders. War natürlich nicht 2017, sondern vor knapp 500 Jahren. Und jetzt habe ich es mal dabei, wie diese Stellen sind und was ihm da so explosionsartig aufgegangen ist. Da heißt es, doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Also unabhängig vom Gesetz, aber doch in Übereinstimmung, ja, mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Geht es quasi um das Alte Testament im Wesentlichen. Eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt, alle. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht, jetzt füge ich hier ein, ausschließlich auf seiner Gnade, sola gratia, hatten wir ja letztes Mal was. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen, also die Sünden, ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Und jetzt kommt quasi so, jetzt kommt die Zielgerade. Durch dieses hat er seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Das waren so, jetzt begann, als Luther solche Sätze gelesen hat, da bröckelte seine gesamte bisherige Theologie zusammen. Wie jetzt? Das ganze Vertrauen, sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Und jetzt hat da noch irgendjemand einen Grund, stolz zu sein? Nein, das ist ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz? Sofern das Gesetz zu Leistungen auffordert? Nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert? Ja. Denn wir gehen davon aus, dass man nur, und da habe ich ein Sternchen, sage ich gleich was dazu, aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Das ist also von Paulus, das hat er geschrieben, ja, Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 21 bis 28. Wenn eine Lutherbibel hat, je nachdem, es gibt ja mehrere Übersetzungen, Luther 84 sieht man das, da wird man feststellen, auch bei anderen Texten übrigens, der Martin Luther, der hat manchmal ein bisschen seine Theologie und seine Erkenntnis in die Übersetzung mit eingebaut. Das darf man eigentlich nicht. Hat aber gemacht. Der hat zum Beispiel, ich habe auch nachgeguckt bei mir im Büro, der hat dann schon bei dieser Stelle, deswegen ist es jetzt hier, da heißt es bei ihm dann, denn wir gehen davon aus, dass man allein aus Glauben, und das allein hat er reingeschrieben, das steht da gar nicht. Da steht einfach aus Glauben, das stimmt schon. Aber das allein war ihm so wichtig, dass er sagt, das schreibe ich jetzt einfach dahin. Weil er kannte ja was ganz anderes, das müssen wir einfach verstehen. Man kann Luther gar nicht verstehen, wenn man sein Umfeld nicht ein bisschen kennt. Also deswegen hier in dieser Übersetzung nur, er hat gesagt, allein, aber eigentlich steht da aufgrund des Glaubens. Das reicht ja auch schon aus. Aber ihm war das wichtig, ja? Deswegen allein oder hier eben, dass man nur aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Jetzt könnte man also diesen Bibeltext auch noch mal länger auslegen. Das hat also der Mann da, er hat da geforscht und da sind ihm die Tränen gelaufen. Der war ja nicht theologisch ungebildet. Der war in einem System, in einem Kirchensystem. Es gab ja nur das im Grunde. Es gab ja nichts anderes. Ja. Das war nicht so wie heute. Die Gnadenkirche gefällt mir nicht, gehe ich dahin. Oder XY gefällt mir nicht, gehe ich zur Gnadenkirche. Ich persönlich, wenn ich nach Villingen-Schwenningen ziehen würde, ich würde zur Gnadenkirche gehen. Ja doch, echt jetzt. Ja, nicht, weil ich den Pastor kenne oder was, sondern, also hat andere Gründe, wirklich. Ja, so. Aber das ist heute, das war damals nicht so. So oder so oder so oder vielleicht da, das gefällt zu laut, zu leise, zu lang, zu kurz. Das war anders. Das war ganz anders. Und so fängt er also an, diese Dinge zu erkennen, traut seinen Augen nicht, er kennt die Stellen, ihm wird es neu offenbar, er denkt drüber nach, er schreibt Kommentare, die ganzen Vorlesungen, er fängt an, er kriegt Stress, er kriegt Ärger damit. Und dann, das ist eben dieser Punkt, dieses sola fide, also allein der Glaube, das meint quasi, das ist der Glaube, also quasi das menschliche Vertrauen in die Gnade Gottes. Deswegen habe ich letztes Mal über Gnade gepredigt und heute über Glauben und nicht umgekehrt. Die Gnade steht am Anfang. Gott steht am Anfang. So. Menschliches Vertrauen in die Gnade Gottes. Die Aneignung der Gnade geschieht quasi allein durch Glauben seitens des Menschen, aber die Zueignung, also der eine gibt, der andere nimmt. Das ist so wie beim Geschenk oder so. Ja? Hier und dann so. Irgendwie beide so. Und da gibt es ja auch viele Diskussionen. Die einen sagen, Gott macht alles. Du machst gar nichts. Der andere sagt, ja gut, wenn du nichts machst, nimmst du es auch nicht an. Annehmen musst du schon. Glauben musst du schon. Nein, Glaube ist aber auch ein Geschenk. Und so gibt es dann ganz verschiedene Ausrichtungen, bis dahin, dass Leute auch dann sagen, es sind Prozente. Also wie viel Prozent jetzt? 100 zu 0, 90 zu 10, 95 zu 5, 70 zu 30? Wie viel jetzt? Wer macht wie viel? Luther hat es quasi abgekürzt mit solchen Aussagen, die Aneignung der göttlichen Gnade geschieht allein aus Glauben, das ist der Mensch, die Zueignung der Gnade geschieht eben allein durch Gnade und das ist das, was Gott wirkt. Und ich habe das auch letztes Mal gesagt, für uns ist das vielleicht so klar, ja logisch und so, aber damals, das war eine Revolution, eine Explosion in der Menschheitsgeschichte. Es hat enorm viel ausgelöst. Da hat es Tote gegeben, wegen solchen Erkenntnissen. Ja. Und auch Martin Luther hat später manche Entscheidungen getroffen, die waren nicht so optimal. Das war ja alles miteinander verquickt. Ja. Auch so Politik und Kirche, Klerus und die Kaiser und so. Und die Fürsten, da war ziemlich unklar manchmal, wer da von wem eigentlich abhängig ist und was das so miteinander läuft und ob das immer so fromm zugeht, wie da gesagt wurde. Also das ist so das, was er diesbezüglich sagt. Für Luther war dann letztlich Unterm Strich, beides zwar ein Geschenk, und darum sagen manche, er unterschied zu stark zwischen Glauben und Werken. Das hat wahrscheinlich mit der Geschichte von ihm zu tun. Andere Reformatoren haben gesagt, also pass auf, das ist ja schön, wenn du das so immer so sagst, dass letztlich doch irgendwo alles von Gott kommt, aber es gibt ja noch andere Bibelstellen, die wir in der Schrift finden, zum Beispiel im Jakobusbrief, Kapitel 2, 14 und 24, da geht es letztlich darum, dass der Glaube Werke zeigen muss, sonst kannst du vergessen. Ohne Glaube, also ohne Werk ist der Glaube tot. Das sind so Gedanken, die Martin Luther auch nicht so mochte, und deswegen auch Jakobusbrief, auch Hebräerbrief, sagt er ja auch, eine strohne Epistel kann man eigentlich rausreißen und verbrennen. Natürlich eine harte Aussage. Kann ich auch nicht teilen, ja, das geht nicht. Aber aus seinem Hintergrund, ja, das verstehe ich natürlich, ja, wenn er dann sagt, zeig mir deinen Glauben und dann zeige ich dir mal die Werke, die aus dem Glauben kommen. Und wenn du keine Werke hast, sagt Jakobusbrief, dann nützt der Glaube auch nichts. Und bei dem Wort Werke zuckte der Martin Luther zusammen, weil das kannte er. Und zwar genügend. Und er dachte an die Menschen auf dieser Treppe und so und sagt, nee, nichts da. Möchte ich nichts mehr davon hören. So, einfach ausgedrückt. Ich habe mal diese Stelle auch mitgebracht, dass man die auch noch mal sieht und hört. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, also ich glaube an Jesus, ich bin Christ, ich bin wiedergeboren. Wiedergeboren war jetzt zum Beispiel bei Luther auch nicht so ein ganz entscheidender Begriff. Der hat andere Begriffe verwendet, wir würden sowas wahrscheinlich sagen. Aber keine entsprechenden Taten aufweist oder vorweisen kann. Und dann sagt der Jakobus sogar, kann der Glaube als solcher ihn retten? Ja, das ist mir klar, dass Luther sowas nicht mehr hören wollte. Oh, aber Jakobus schreibt es trotzdem. Und Jakobus sagt weiter, ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Und dann merken wir das wie so eine Waagschale. Glauben, Glauben, Gnade, Glauben, Werke tun und so. Und für Luther war das natürlich ein Problem, weil er kam aus dieser Ecke Werke, um gerettet zu werden oder Ablassbriefe, um da bewahrt zu werden vor diesen höllischen und Feuergeschichten und so in der Ewigkeit. Und deswegen hat er mit solchen Bibelstellen Schwierigkeiten gehabt. Und deswegen möchte ich an der Stelle ein paar Gedanken sagen zum Verhältnis von Glaube und Werke. Im Calvinismus, ja, gibt ja noch andere Reformatoren, die in einigen Dingen Luther zugestimmt haben, anderen gar nicht. Die haben zum Beispiel gesagt, diese Alleinwirksamkeit Gottes, also dass er im Grunde letztendlich doch alles macht, das können wir nicht so sehen, das sehen wir kritisch, weil einfach die Bibel auch von Heiligung spricht. Von einem veränderten Leben. Heiligung heißt ja im Grunde genommen nichts anderes wie ein lebenslanger Prozess der Veränderung, und zwar in das Bild Jesu. Der lebenslange Prozess, lebenslang deswegen, weil der nie aufhört. Solange ich lebe, solange du lebst, das bleibt einfach. So übrigens auch bei jeder Kirchengemeinde so. Keine Gemeinde, keine Kirche ist perfekt und alles super, überhaupt nicht. Kein Pastor, keine Gemeindeleitung, kein Lobpreis, keine Gebäude, das gibt's nicht. Vollendung ist dann bei ihm. Aber solange wir leben, sind wir auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, wir sind in der Nachfolge, wir laufen jemanden hinterher, wir haben einen Herrn, Jesus Christus und so weiter. Ja. Und in dieser Richtung haben sich auch Freikirchen entwickelt. Die haben gesagt, ja, das ist schon richtig, er hat da was erkannt, aber jetzt Vorsicht, nicht auf der anderen Seite, sagen wir mal, vom Pferd fallen. Und deswegen habe ich versucht, das nochmal darzustellen, auch für uns, so als Beispiel. Werke und so ähnlich dachte dann Luther. Weil er so stark von dieser Werkerichtung kam, hat er gesagt, wir müssen Glaube und Gnade schon, aber Werke, da hat es dann gekracht, da hat es geknallt. Das war nicht mehr für ihn, lange Zeit zumindest, nicht mehr zusammenzubekommen. Man könnte das auch so zeigen, die gnadenlose Werks- oder Werkereligion, aus der er kam, mündete dann ein Stück weit, und ich hoffe, ich tue ihm da nicht Unrecht, aber das so, wie ich es einfach empfinde, mündete dann in eine werkelose Gnadenreligion. Und man kann sich auch mal selber überlegen, also so persönlich, wohin tendiere ich denn eher, du und ich und wir? Verstehst du, was ist so eher unser, wenn es hier so die Mitte ist, da meine ich jetzt nicht gesunde Mitte, aber so, wenn man das jetzt mal unterteilen würde, würden wir eher so in die Richtung, ist alles geschenkt, Jesus, Gnade, oder? Papa im Himmel, so, ist vollbracht, ist alles, er hat alles gemacht. Oder eben, ja, denkst du wohl, du. Und dann kommen andere Bibelstellen, die es hier auch gibt. Zum Beispiel im Johannesbrief. Wer wiedergeboren ist, sündigt nicht. So, wem darf ich denn jetzt gratulieren? Zur Sündlosigkeit. Und wenn jetzt keiner sagt, hier, dann, ja, dann bist du ja kein, da bist du ja gar nicht wiedergeboren. Steht doch im Wort Gottes, wer wiedergeboren ist, sündigt nicht. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Tja, Freunde, nichts mit Fernsehen gucken. Such den Herrn. Ah ja, das sind dann die Sachen, ja. Also, das sind so Extreme. Extreme sind immer ungesund. Hier ist aus meiner Sicht die Lösung gar nicht unbedingt hier zu finden, sondern da muss man selber gucken, wo tendiere ich eher hin und wo finde ich dann Freiheit. Und der Martin Luther, ist doch klar, woher er herkam. Und der fand die Freiheit in einem gnädigen Gott. Einem gnädigen Gott. Heutzutage könnte es sein, dass es Christen gibt, die Unfreiheit finden in einem gnädigen Gott. Unfreiheit von der Sünde. Die so an der Gnade kleben, dass sie sich schon wieder für das, wie sagt die Bibel mal, für das Fleisch missbrauchen. Herr Gott ist doch gnädig. Ha! Gnädig. Ich las mal von einem amerikanischen Theologen, der hat gesagt, wenn du Jesus angenommen hast, kannst du leben wie ein Schwein. Die Gnade reicht aus. Weil die Gnade, das hat er gar nicht böse gemacht. Der hat auch nicht gesagt, man soll so leben. Der wollte nur damit sagen, die Gnade Gottes ist so groß, da kommst du gar nicht mehr raus. Kommst nicht mehr raus. Nun, wir hatten da ja vor einigen Wochen hier mal auch, ich glaube, im Bibelpunkt war es, den Abend zum Thema, kann man eigentlich vom Glauben abfallen? Das wiederhole ich jetzt nicht. Und kann man aus der Gnade fallen? Was sagt denn da die Bibel dazu? Was meint denn die Schrift, wenn da einer die Welt wieder lieb gewonnen hat? Was meint denn das, dass der Abfall kommt? Wovon denn abfallen? Wovon? Was meint Jesus, wenn er sagt, wer aus hat, bis ans Ende wird gerettet werden? Was meint er damit? Meint er dann sowas? Oder, ach komm. Also lass uns da einfach gucken, die Freikirchen sind relativ verwandt, auch mit den sogenannten Heiligungsbewegungen. Und die waren natürlich auch teilweise noch hier geprägt. So, Heiligung. Heilig dem Herrn. Ja, ein Freund von mir hat eine Kette, gläubiger Mann, Christ, hat es sogar schon gepredigt. Der hat eine, also ein Mann hat eine Kette, das ist natürlich auch wieder. Aber er hat halt eine, die sieht man vielleicht nicht, ja, aber also er hat halt eine Halskette und da steht drauf: Heilig dem Herrn. Boah. Was steht bei dir drauf? Heilig dem Herrn. Ja, als ich ihn damals vor Jahren sage ich, du hast eine Kette als Mann, eine Halskette hast du. Oh ja, sage ich, was steht denn da drauf? Und dann, heilig dem Herrn. Oh, ja, ist toll. Ja, schönes Programm. Ja, ist doch toll, meint er wirklich im Ernst. Ja. Die Priester im Alten Testament, die hohen Priester, die hatten auch solche Sachen. Solche Signale, solche Botschaften. Das heißt jetzt nicht, dass wir als Männer uns Ketten kaufen müssen und heilig dem Herrn draufschreiben. Aber es heißt einfach, dass ihm das wichtig ist mit dem heiligen Leben, auch in unserer Zeit. Ich habe noch eine letzte kleine, also hier nochmal so ein Bild, Gnade, Errettung und Glaube, Werke, Heiligung und Tat. Ja, es ist beides wichtig, Jemand hat mal gesagt, es fängt immer mit dem Gesetz an im Leben und dann kommt man in die Gnade rein. Ruhig am Anfang ein bisschen gesetzlich sein, mach gar nichts, aber irgendwann bitte bei der Gnade enden. Das sagen die einen. Die anderen fangen mit der Gnade an. Das liegt an der Verkündigung. Ich weiß gar nicht, wie das bei mir ist. In meiner Art von Verkündigung muss der Zuhörer prüfen. Ich würde sagen, mach's dir nicht so einfach, aber mach's dir auch nicht so schwer. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wir sind nicht aus Werken gerecht gemacht, Epheser 2, 8 und 9. Da kann sich keiner was drauf einbilden, sondern aus Gnade durch Glauben. Aber danach kommen die Werke, danach folgt die Frucht. Frucht bringen. ja, und ihm ähnlicher werden, selbstverständlich. Ja, das gehört dazu. So würde ich das verbinden wollen. Und warum ein Herzchen? Wäre übrigens auch was für so einen Anhänger. Gell? So ein Herzchen, so mit Galater 5, Vers 6. Das ist die Frage, was da steht. Sage ich ja gleich, ja, eine Idee. Muss mir jetzt aber keiner schenken oder so. Nur so ein Beispiel, Galater 5, Vers 6. Weißt du, was da steht? Da steht drin, dass der Glaube durch die Liebe tätig wird. Dass der Glaube durch die Liebe tätig wird. Tätig. Durch Liebe aber. Nicht, dass der Glaube durch Werke, sondern durch Liebe. Aber in der Tat. Und das finde ich eine schöne Definition. Also wenn mich jemand fragen würde, was sind Werke? Dann würde ich sagen, Liebe in Aktion. Das macht mich wieder frei. Und ich hoffe dich auch. Liebe in Aktion. Liebe in der Tat. Ja, daran werden wir erkannt. Und diese ganzen Bibelstellen. Ja. Und dann kriegen wir es wieder zusammen. Dann in diesem Sinn könnten wir so sagen, wir sind heute 500 Jahre später an einem bisschen anderen Punkt, wie damals Martin Luther war. Nicht, dass wir uns überheben oder so, aber dass wir einfach sagen, wir kriegen das wieder zusammen. Es geht nicht mehr auseinander, sondern es geht zusammen. Die Werke und der Glaube, die Liebe, ja, die sich zeigt und dadurch der Glaube demonstriert wird. Nichts anderes meint Jesus, wenn er sagt, an der Liebe werden die Menschen euch erkennen. Er sagt nicht, dass sie uns an den Taten erkennen. Weißt du, es gibt Menschen, die leben ein Leben. Da denkst du, das sind die hingegebensten Jünger Jesu. Dann stellst du fest, das sind die Atheisten. Ja, da, wo wir gewohnt oder wo wir jetzt noch wohnen, da haben vor einigen Jahren in der Straße, in der Ecke jemand gewohnt, so eine Familie, die waren Anthroposophen. Rudolf Steiner und so. Waldorfpädagogik. Ganz spannende Geschichte, das ist so eine Mischung zwischen allem Möglichen, es geht mehr so in das Okkult-Esoterische rein. Aber wie die gelebt haben, das war echt gewaltig. Wenn ich das nicht gewusst hätte, da hätte ich gedacht, das sind echt Menschen, die mit Gott leben. Du, wie die miteinander umgegangen sind, wie die mit ihren Kindern, wie die mit den Menschen, den Nachbarn, das war Wahnsinn. Und die haben mich mal eingeladen, als ich irgendwie mitbekam mit Pastor und so, dann haben sie gesagt, sie haben so ein Treffen, so eine Art Hauskreis, und zwar gehen die das Vaterunser nach Rudolf Steiner durch, ob ich da mal Lust hätte zu kommen. Da sage ich, ah, eher nicht. Da hatte ich, war es mal ein bisschen, wusste ich nicht so. Später habe ich gedacht, Mensch, wieso bin ich nicht hingegangen? Ja, muss man ja keine Angst haben. Ja, Vaterunser gemäß Rudolf Steiner. Ich mag das Vaterunser gemäß Jesus Christus, das finde ich super. Gemäß der Heiligen Schrift. Aber das Leben dieser Menschen. Ja. Also von daher, nur dass man irgendwas schön lebt, das kann täuschen. Das kann echt täuschen. Die Liebe muss von Gott kommen. Das ist ja das Entscheidende. Die Liebe, die aus Gott herauskommt, die von Jesus Christus herkommt, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Ja. Und das stellen wir auch fest, wenn wir, Ostern war erst kürzlich, wenn wir an einen Tschecher am Kreuz denken, der konnte nicht noch gute Taten tun. Nichts. Sein Leben war eher geprägt von bösen Werken, war ein Verbrecher, der hing zu Recht dort. Und trotzdem hat es gereicht. Ja. Deswegen, es gibt die Tschechergnade und es gibt immer wieder Menschen, die mir das auch erzählen, wo Eltern oder Opa, Oma, wo Menschen, zumindest wie sie das erleben, in letzten Momenten ihres Lebens auf dem Sterbebett, Jesus anrufen. Und wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das gibt es. Es gibt die Schächergnade. Das passt ja auch sehr gut, die Schächergnade. Das ist echt reine Gnade. Aber verlass dich nicht auf die Schächergnade, bitte. Nicht drauf verlassen. Das predigen wir hier nicht. Ah ja, also dann am Ende deines Lebens, denk mal dran, vielleicht noch mit Jesus und so. Nein, so früh wie möglich. So früh wie möglich eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. So früh wie möglich mit ihm gehen. Das lohnt sich. Ja, das ist das, was er letztlich auch gesagt hat hier. Das sind so Dinge, wie sich es dann zeigt, ja, dass Menschen Interesse haben an Gebet, Interesse haben an Gottes Wort, selbstverständlich, Interesse haben an Gemeinde, an Kirche, ja, der Gemeinschaft untereinander, am Geben, am hier, da, Afrika. Doch völlig klar, dass wir da helfen. Da brauche ich doch gar nicht überlegen. Und es ist für mich auch völlig klar, dass ich da nicht nur 1 Euro gebe. Die Leute sterben dahin. Und wir haben vielleicht immer noch was vom Osterhasen übrig. Das ist gewaltig. Das ist doch klar, dass wir auch, dass auch geben etwas ist für Gott, wo man das zeigen kann. Ja, aktiv Reich Gottes mit unterstützen, mitbauen. Ja. Alles, was wir aus Gnade durch Glauben, weil wir aus Gnaden durch Glauben erlöst worden sind. Und schließlich und endlich immer wieder die mutmachenden Worte, der Aufruf, ich rufe jeden auf, auch die das immer wieder anhören übers Internet. Gibt es übrigens auch Leute aus China, die Predigten und so Sachen anhören. Das fand ich auch spannend. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Auf jeden Fall, ich sage zu jedem und heute auch, hör auf, Gott verstehen zu wollen. Es klappt nicht. Ich mich verabschiedet. Ich möchte Gott nicht mehr verstehen. Ich möchte Gott vertrauen. Weil wenn ich ihn verstehen will, das habe ich ja jahrelang probiert, das geht einfach nicht. Es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehen kann. Wo ich auch Gott sagen möchte, also Herr, aus meiner Sicht läuft da was schief. Das kann doch nicht sein. Du bist allmächtig und so. Warum bist du so? Ja, und dann merke ich wieder, wie wenn er zu mir sagt, habe ich denn jemals verlangt, dass ihr Erdlinge mich, den Schöpfer des Universums, verstehen sollt? Habe ich das jemals behauptet? Wo steht denn das? Meine Botschaft ist, dass ihr mir Glauben schenkt, dass ihr mir Vertrauen schenkt, dass ihr mir von ganzem Herzen vertraut. Wir haben das übrigens vorhin auch gesungen, solche Sachen. Ja. Das ist das, was Gott sich wünscht. Nicht ihn zu verstehen, sondern ihm zu vertrauen. Und in manchen Liedern, auch in alten Liedern, kommt es dann so vor, ihm kannst du vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. So ist Gott. Und es gibt, deswegen ist Reformation für mich ein schöner Anknüpfungspunkt gewesen an Ostern und an die Auferstehung. Die Reformation. Dass etwas neu gemacht wird. Dass Gott die Menschen, das Land, die Welt, aber auch vielleicht uns, dich und mich, immer wieder neu reformiert. Ja. Und das wünsche ich uns, gerade dieser letzte Satz, weniger Gott verstehen, mehr Gott vertrauen. Das ist übrigens auch in Beziehungen so. Wie oft erleben wir, du verstehst mich nicht. Jetzt versteh mich doch endlich. Kennen wir alles. Der versteht mich, die verstehen mich nicht. Keiner versteht mich. Ja und? Klar, das ist die Herausforderung. So ist es, ja, stimmt. Ist nicht einfach. Ja. Manchmal muss man Dinge in Beziehungen weglieben. Weglieben. Komme ich nicht mit. Ja. Ist aber so. Das waren die Gedanken zu diesem Thema Sola Fide, über den Glauben. Ein paar Dinge, die er darunter verstand. Der Luther, nächstes Mal sage ich nochmal, warum er sich diesen Namen quasi selber da dann gegeben hat. Ein paar Gedanken zum Verhältnis von Glaube und Werke und ein paar Gedanken zur Praxis. Ich lade ein, nächsten Sonntag geht es um das Sola Scriptura. Es gibt übrigens auch einen Sola Christus. Gibt es auch noch. Aber jetzt hatte ich halt nur 3 Sonntage zur Verfügung und dann habe ich halt die 3 gewählt. Und ich behaupte jetzt mal, Sola Christus, also das ist ja so oft, dass wir das hier sagen. Sollte das noch jemand nicht mitbekommen haben, dann spreche mich bitte an. Selbstverständlich, Sola Christus. Ja. Aber jetzt einfach diese Trilogie, nächstes Mal allein die Schrift, wie wichtig die Bibel ist für unseren Glauben und wie wir sie auch einzuordnen haben, als Fundament, als wichtigstes Dokument. Stehen wir auf zusammen. Bitte, ich möchte noch beten. Lobpreisteam kommt ja schon vor. Zum Schlusslied dann gleich. Herr, so wie wir am Anfang des Glaubensbekenntnisses gesprochen haben, so wollen wir auch als Menschen nicht nur am Sonntag, sondern auch unter der Woche leben. Menschen, die dir Vertrauen schenken, die an den Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist glauben, das für wahr halten, dass es diesen Schöpfer gibt, der uns geschaffen hat, der einen Plan hat für unser Leben, der uns durch und durch kennt und der uns so sehr liebt, dass wir das gar nicht erfassen können. Herr, wenn alle Menschen anders von uns denken, uns nicht verstehen oder uns ablehnen, du hast ein Ja zu uns. Das sehen wir, wenn wir nach Golgatha schauen. Du hast das Wichtigste gegeben, diesen lebendigen Sohn, der für uns gestorben ist, Jesus Christus, der Erlöser der Welt. Danke, dass wir erlöst sind. Danke, dass jeder Mensch, der den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, errettet wird. Dass das die Wahrheit ist und schon immer die Wahrheit war. Und wenn wir Errettete sind, dann möchten wir von ganzem Herzen dir dienen. Dann möchten wir Frucht bringen. Dann glauben wir, dass es möglich ist, ein Leben zu führen, das dich ehrt und dich verherrlicht. Danke, dass du deshalb auch Gemeinden und Kirchen ins Leben gerufen hast. Dass überall Kirchen sind und Gemeinden und Gemeinschaften, die dich im Zentrum haben, Jesus Christus, den Sohn Gottes. Danke auch für jeden, der heute hier ist, dass wir hier stehen dürfen. Und du weißt, was uns bewegt, du kennst unseren Alltag und wir wollen dir ganz neu unser Vertrauen aussprechen. Herr Jesus, wir setzen unser Vertrauen auf dich. Für all die Fragen, die wir haben, für all die Rätsel unseres Lebens, für all die Geheimnisse, die wir noch nicht ergründet haben, sagen wir, wir vertrauen dir und deiner Kraft. Und wir glauben, dass du uns führst und leitest. Du gehst uns voran auf der Lebensbahn. Danke nochmal, Herr, dass auch diese Verkündigungen immer wieder, die stattfinden, dass sie etwas bewirken in unseren Herzen, dass dein Wort sich erweist als kräftig und lebendig und dass es nicht leer zurückkommt. Und so wollen wir Menschen sein, die auch in den Gottesdiensten, in den Hauskreisen, in den einzelnen Veranstaltungen, auch die wir hier in der Gemeinde haben und anbieten, erleben, wie dein Wort unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Weg. Uns Orientierung gibt in einer Zeit der Dunkelheit und der Orientierungslosigkeit. Wir möchten als Gemeinden Licht sein, wir möchten leuchten, wir möchten Wegweiser sein zu einem lebendigen Gott, der sich freut, wenn Menschen von ganzem Herzen nach ihm suchen und er gleichzeitig die Menschen zu sich zieht. Gib uns ein gutes Maß, ein ausgewogenes Maß zwischen Werken und Gnade. Hilf uns, dass wir von keiner Seite irgendwie runterfallen. Lass uns Menschen sein, die von anderen erkannt werden als lebendige Briefe, als Zeugen Jesu Christi. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst. Und dass du die Kraft gibst, die wir brauchen, damit das gelingt. Und wo Menschen noch gar nicht in dieser Verbindung stehen, wo Menschen vielleicht noch gar nicht sicher sind, was ist mit diesem Gott, da wollen wir dich bitten, dass du ihnen zeigst, dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Schenk, dass dieses Wort aufgeht und Frucht bringt, 30, 60 und 100-fach, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Bleib mal gerade stehen.